Dann fing das ganz schleichend an. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es nicht gemerkt, weil das auch immer als Spaß verkauft wurde. Kamen die ersten Abwertungen. Ja, zum Beispiel aus Spaß bekam ich dann eine getragene Unterwäsche ins Gesicht gerieben. Wenn wir schöne Zeiten hatten, war das immer so gewesen, dass die wirklich mit solchen Sachen kaputt gemacht worden sind. Er hat auch später gesagt, ja, er macht das, weil er nicht möchte, dass ich zu nah an ihm rankomme. Ja, und dann, die hatte so spitze Brüste gehabt und bei der einen konntest du die Brustwarzen sehen. Da habe ich dann gesagt, du sitzt mit mir hier und frühstückst und erzählst mir was von Brüsten. Ich habe auch später im Handy dann gesehen, wie er Prostituierte angeschrieben hat, nach Diensten gefragt hat. Wir haben ihn dann auch gefragt, ne, ob er da auch mal hingegangen ist. Angeblich wäre er nicht hingegangen. Das wäre alles nur für seinen Kopf. Er macht das nur für seinen Kopf. Und dann sind wir da ein bisschen spazieren gegangen und dann saßen wir im Restaurant und dann habe ich auch irgendwas gesagt. Und daraufhin hat er mich ganz feste, wollte mich wieder ins Knie kneifen unterm Tisch. Und dann hatte ich aber schützend meine Hand darüber getan und dann hat er meinen Daumen getroffen. Und das tat so weh. Ich habe echt gedacht, der bricht mir den Daumen.
Hi und herzlich willkommen bei Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ich bin Jennifer und begleite Menschen dabei, sich aus destruktiven Beziehungsmustern zu befreien. Als Coach und Beraterin weiß ich, wie tief solche Beziehungen das Leben beeinflussen können. Ich kenne das Gefühl, nicht gesehen zu werden, ignoriert und manipuliert zu sein. Ich weiß, wie es ist, wenn ein Partner versucht, dich zu kontrollieren und nach seinen Vorstellungen zu formen. Doch ich weiß auch, dass es möglich ist, aus dieser Ohnmacht herauszufinden und wieder zu sich selbst zurückzufinden. In diesem Podcast teilen Menschen ihre Geschichten über narzisstischen Missbrauch und toxische Beziehungen. Geschichten, die viel zu oft im Verborgenen bleiben. Nach jeder Erzählung nehme ich mir Zeit, die Dynamiken zu erklären und verständlich einzuordnen. Gemeinsam schauen wir uns an, welche Muster hinter dem Verhalten narzisstischer Persönlichkeiten stecken und wie sie Betroffene beeinflussen. Ziel ist es, Wissen und Stärke zu vermitteln. Für alle, die sich in ähnlichen Situationen befinden oder sie besser verstehen möchten. In diesem Podcast sprechen Menschen über psychische und körperliche Gewalt. Wenn dich diese Themen belasten, hör die Folge bitte nicht alleine oder pausiere sie, wenn du merkst, dass dir das Zuhören nicht gut tut. Zum Schutz meines heutigen Gastes habe ich den Namen geändert und die Details der Geschichte so angepasst, dass ein geschützter Raum für diese wichtige Erzählung entsteht. Mein heutiger Gast ist Maria. Maria, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass du bereit bist, deine Geschichte zu erzählen. Magst du vielleicht zuallererst einmal teilen, was dich dazu bewogen hat, dich bei mir zu melden und deine Geschichte im Podcast zu erzählen?
Ja, erstmal herzlichen Dank, liebe Jennifer, dass ich die Möglichkeit habe, das hier zu erzählen. Ich habe sehr viele Podcasts gehört. Und für mich war es jetzt für mich persönlich als Abschluss ganz wichtig, die Geschichte zu erzählen, anderen Frauen natürlich dadurch auch zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und so hat es mir auch geholfen. Und dafür bin ich jetzt dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe.
Prima. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Maria, dann erzähl doch bitte einmal, wie bei euch alles anfing. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Wir haben uns im Internet über ein Partnerbörsenportal kennengelernt. Für mich war es allerdings das erste Mal. Ich war auch gerade erst einen Tag angemeldet und bekam dann eine Nachricht von ihm, dass ich ihm wohl auch seine Seite besucht hätte, konnte mich aber nicht dran erinnern und bin natürlich dann erst auf die Seite gegangen und war gar nicht mein Typ. Ja, und dann haben wir hin und her geschrieben und irgendwann zu WhatsApp gewechselt. Und das Schreiben war auf einer Seite schön, weil er hat sehr, sehr viel geschrieben. Also viel nicht von der Menge, sondern von der Häufigkeit. Und hatte dann aber auch sehr schnell sexuell, also ein bisschen sexuell in die Richtung geschrieben, was ich gerne mag und ob ich gerne küsse. Und dann habe ich aber auch schon da meine Grenze gesetzt und gesagt, dass wir da so weit noch nicht sind, ne? Dass man sich erstmal kennenlernen sollte. Dann hat er auch damit aufgehört und wir haben wieder normal geschrieben, aber hin und wieder schlich sich das immer wieder ein. Und dann habe ich mich auch ein bisschen lustig darüber gemacht und meinte auch zu ihm, er ist wohl sehr kusssüchtig. Und daraufhin hat das auch ganz gelassen. Also da hat das ja schon nicht gemerkt, sie lässt sich das doch so nicht gefallen. Und nach 3 Wochen war unser erstes Treffen. Ja, und da war ich dann hin und weg, weil auf den Fotos war er viel dicker und in Natura war er viel schlanker. Er hat aber da wohl auch 12 Kilo abgenommen. Also er gefiel mir sehr gut, er war sehr groß. Also es war, und wir haben uns super unterhalten, wir hatten einen sehr, sehr schönen Abend. Aber auch an diesem Abend ließ er mich auch nicht gehen, wann ich wollte, weil ich hatte noch einen alten Hund zu Hause und der musste ja auch noch mal versorgt werden. Und da musste ich schon kämpfen, dass ich dann wirklich nach Hause kam.
Das heißt, er hätte den Abend mit dir gerne verlängert.
Ja, also wir waren ja jetzt nicht nur 2 Stunden zusammen. Also ich sag mal, der Abend war bestimmt 4,5 Stunden und dann wird man schon ein bisschen unruhig und möchte nach Hause. Und da musste ich schon ein bisschen kämpfen.
Und wie ging es dann weiter, Maria?
Ja, dann war ich zu Hause und dann habe ich den Hund versorgt. Ja, und dann das war ja schon sehr spät abends, also nachts um 0:30 rief er dann an. Eigentlich wollte ich schlafen und dann haben wir bestimmt auch noch 1,5, 2 Stunden telefoniert. Ich musste auch an den nächsten Tag arbeiten, war natürlich ziemlich kaputt. Und dann war das darauf der Tag, das war ein Sonntag. Da war ich mit einer Freundin unterwegs und da schrieb er mir, er würde mich gerne sehen. Und ja, ich hatte aber auch das Verlangen, ihn zu sehen. Und dann haben wir uns abends getroffen. Und dann kam er aber auch privat zu mir nach Hause. Und dann sind wir eine Runde spazieren gegangen mit dem älteren Hund. Ja, und dann haben wir uns nur unterhalten. Und dann hatten wir uns für den nächsten Tag nochmal verabredet, wo wir uns sowieso offiziell eigentlich für verabredet hatten. Da waren wir auch spazieren, ja, und dann waren wir schön in einem Restaurant und das kannte ich noch nie, dass er dann so meine Hand hielt und streichelte und mich nett anschaut. Also es war jetzt wirklich Neuland für mich. Ja, und irgendwie habe ich mich ganz schnell in ihn verliebt.
Und er sich in dich auch offenbar.
Ja, das weiß ich nicht. Also er machte zwar die, dass er mich im Arm sofort nahm oder auch küsste, aber das kann ich wirklich jetzt gar nicht genau sagen, ob er mich jetzt wirklich nur so nett fand oder toll fand. Aber er hatte das Verlangen, mich zu sehen. Also er hat mich auch ständig angerufen, ständig WhatsApp. Ich fand das toll. Also ich fand das. Aber im Nachhinein, jetzt habe ich mir schon gedacht, das war Kontrolle.
Also es war so ganz klassisch diese Love-Bombing-Phase, wo man mit Liebe und Aufmerksamkeit überschüttet wird.
Die ersten Wochen auf jeden Fall, also es waren auf jeden Fall die ersten 6 Wochen, die so waren. Er kam ja auch, wo er das erste Mal mich besuchen kam, kam auch mit einem kleinen selbstgemachten Geschenk. Da habe ich gedacht, es war so ein ja, aus Ton, so ein Gesicht, so ein Smiley-Gesicht gemacht. Ja. Aber sonst, ja, mal bekam ich mal Blumen oder er hat mich zum Essen eingeladen. Aber jetzt so, dass er gesagt hat, er vermisst mich oder er hat Sehnsucht nach mir, das natürlich nicht. Aber man hat schon gespürt, er wollte mich schon sehen oder er stand mal vor der Haustür und ich war natürlich dann nicht da. Ich habe gesagt, du musst natürlich auch vorher Bescheid sagen, ich bin auch unterwegs.
Und wie seid ihr dann ein Paar geworden?
Ja, dann noch waren wir kein Paar, weil wir beide erstmal schauen mussten, wo sich das wirklich hinentwickelt. Er war auch noch weiter in der Börse angemeldet. Er war ja sowieso aktiv angemeldet, ich war nicht aktiv angemeldet, das heißt, ich habe nicht bezahlt, ich konnte sowieso nur mit einem schreiben, der mich anschreibt. Und er war ja mit Premium, das heißt, er konnte ja alle anschreiben. Und irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, dann war es aber 4 Monate her, da habe ich ihn gefragt, wo das jetzt bei uns hingeht, ob das jetzt eine Beziehung ist, weil er wusste ja, dass ich nur eine Beziehung möchte und keine Freundschaft plus. Und da meinte er, ja. Und dann habe ich gesagt, dann müsstest du dich aber bitte jetzt auch von der Partnerbörse abmelden. Würde er machen. Und dann habe ich natürlich immer noch sein Profil gesehen, ein paar Wochen später, und ich habe gesagt, du hast dich immer noch nicht abgemeldet. Und da meinte er, er hätte vergessen, die Kündigungszeiten einzuhalten. Ja, ich habe gesagt, dann kannst du aber auf Pausieren gehen. Also ich musste dann schon ein bisschen kämpfen. Na, ich habe gesagt, weil ich war ja auch auf Pausieren. Ich bin immer nur reingegangen, um zu gucken, ob er jetzt noch aktiv war, also mit Bild angemeldet war oder nicht. Und ja, dann hatten wir die Geschichte erledigt. Das hat er dann auch gemacht. Und dann war er aber bei Facebook mit Single angegeben. Und dann habe ich gesagt, warum bist du denn mit Single dann noch angegeben? Und da meinte er dann, ja, er wüsste nicht, wie das rausgeht. Und er hat gesagt, das kann ich ja machen. Und dann bekam ich aber sein Handy nicht in der Hand und von einer Minute auf den nächsten war Single verschwunden.
Also er wusste schon, wie es geht.
Genau.
Und all das hat dich aber noch nicht so richtig hellhörig werden lassen.
Nein, weil ich habe gedacht, dass er vielleicht da ein bisschen Zeit oder dass ich ihn vielleicht sogar unter Druck setze, ne? Dass ich das vielleicht zu streng sehe, weil ich war ja vorher 27 Jahre verheiratet, 29 Jahre mit meinem Ex-Mann zusammen und ihn habe ich ja verlassen, weil er heimlich 2,5 Jahre in einer Partnerbörse angemeldet war und mein Partner, also mein Freund, den ich ja dann jetzt hatte, der wusste von der Geschichte und ich habe dann gedacht, vielleicht denkt er, ich bin einfach zu eifersüchtig oder zu kontrollierend und da wollte ich ihn ja auch noch ein bisschen Zeit lassen, weil ich habe schon gespürt, ne, dass er mich wollte.
Und wie ging es dann weiter mit euch beiden?
Ja, und dann fing das ganz schleichend an. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es nicht gemerkt, dieses schleichend, weil das auch immer als Spaß verkauft wurde, kamen die ersten Abwertungen. Ja, zum Beispiel aus Spaß bekam ich dann eine getragene Unterwäsche ins Gesicht gerieben, wo ich mich gegen wehren musste und körperlich kam ich natürlich gar nicht gegen ihn an. Und habe ihm auch gesagt, ne, dass ich das unmöglich finde, ne, und er hat das aber als Spaß verkauft. Oder er sagte dann aus Spaß gerne fick dich, wenn irgendwas war. Und dann habe ich auch gesagt, also ich musste mich immer rechtfertigen. Ich habe dann immer gesagt, ich möchte nicht, dass so mit mir geredet wird. Ich kenne das auch so nicht und möchte mich auch nicht daran gewöhnen. Und es hat nicht aufgehört. Also es hat immer wieder bei irgendwas, hat er dann gesagt, wenn ich irgendwas gesagt habe, auch fick dich. Und irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, wenn du damit nicht aufhörst, dann sage ich dann zu dir, Spasti. Und dann habe ich das auch gemacht und dann hörte dieses fick dich auch auf. Also ich musste immer kämpfen, es war immer ein Kampf.
Ist dir da zu dem Zeitpunkt schon bewusst geworden, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, dass da was nicht stimmt?
Er litt ja an Depressionen und mein Ex-Mann hatte auch die letzten 2,5 Jahre Depression. Und mein, jetzt, also der Freund, den ich halt dann hatte, der bekam ja auch Medikamente und er hat die auch nicht so regelmäßig eingenommen. Ja, er war ja auch er hatte eine Psychologin und er hatte auch einen Psychiater und irgendwann hat er mir auch gesagt, dass er mal die Tablette vergessen hat. Der musste morgens und abends Tabletten nehmen. Und ihm ging es aber gut und ich habe ihm dann auch gesagt, nimm sie bitte regelmäßig oder er muss es mit seinem Psychiater abklären. Und dann habe ich das eben halt auch so ein bisschen entschuldigt, ne? Vielleicht, weil er nicht regelmäßig die Medikamente nimmt.
Und du hast gesagt, es kamen dann nach dieser Zeit die ersten Abwertungen. Du hast das mit der Depression auch ein Stück weit dir selbst erklärt, hast gedacht, das liegt vielleicht daran. Wie ging das weiter?
Ja, dann hat er, bevor ich ihn kennengelernt habe, hatte er wohl zwei Selbstmordversuche mit Tabletten. Also es waren immer Tabletten gewesen, die dann nicht geklappt haben. Und seine letzte Ex-Freundin hat ihn beim zweiten Mal gefunden. Und das war für sie wohl auch nicht schön gewesen. Das war wohl auch da, ich weiß es nicht genau, aber es war auch so ein Punkt, wo sie sich dann auch von ihm entfernt hat, weil sie damit auch nicht mehr leben konnte. Und er hat auch sehr gern, also als ich ihn kennengelernt habe, hat er sehr schnell mir von seinen Selbstmordversuchen erzählt. Und ich habe gesagt, dass ich damit nicht umgehen kann, also dass ich das nicht verstehe und wenn das einer machen möchte, darf er es gerne machen, aber er sollte bitte keinen anderen reinziehen, weil ich habe selber schon negative Erfahrungen im Familienkreis gemacht, wo man immer also gesagt habe, ich bringe mich um, ich bringe mich um und das habe ich schon in der Kindheit bei meiner Mutter mitbekommen und später auch bei meinem Ex-Mann und dann habe ich ihm auch erklärt, also dass ich mir diesen Schuh niemals anziehen werde. Und dass wenn das einer machen möchte, soll er es machen. Er möchte nur bitte keinen anderen mit reinziehen. Es ist schlimm genug, wenn dann zum Beispiel Rettungskräfte das dann sehen und finden. Und dann ist aber auch gut. Na, jeder hat sein Leben selber in der Hand. Ja, und wir waren dann irgendwann verabredet. Und er war ja auch sehr, sehr launisch gewesen. Und wenn ihm was nicht gepasst hat, dann hat er sich dann auch nicht gemeldet, also dann bekam ich mal einen Tag gar keine Nachricht oder auch keinen Anruf. Aber ich habe dann auch nicht hinterher telefoniert oder hinterher geschrieben. Ja, und dann kam er nicht zur Verabredung und am nächsten Tag habe ich dann auch nichts von ihm gehört. Doch da habe ich ihn versucht anzurufen, paar Mal sogar, auch auf sein Festnetz, Handy und Festnetz, und er ging nicht dran. Und dann habe ich aber nicht mehr angerufen. Und darauf, den Tag, bekam ich mittags ein Bild, wo er sehr schlimm drauf aussah, also wo er im Gesicht Verletzungen hatte. Und er sah wirklich schlecht aus. Ja, und da hatte er wohl wieder einen Selbstmordversuch gemacht, also mit Tabletten, angeblich 160 Paracetamol und hat sich versucht, die Pulsader aufzuschneiden. Und das war aber nicht wegen mir, sondern wegen seiner Ex-Freundin, weil er da nämlich die Sachen aus der Garage holen musste. Also, und der hat da wohl einen Brief geschrieben, dass er nicht kommt zur Garage, weil er nämlich jetzt tot ist. Und sie hat dann wohl nur die Polizei angerufen, dann kam die Polizei, also hat er mir erzählt, ich war ja nicht dabei, dann kam die Polizei und das Ordnungsamt und komischerweise haben die den nicht mitgenommen, weil angeblich keine Gefahr mehr bestand, weil es war ja im Endeffekt 1,5 Tage her, wo er es versucht hat, dann hat er praktisch in der Wohnung gelegen und kam irgendwie nicht zu sich und hat natürlich sich viel erbrochen. Ja, und dann hat er mich gefragt, ob ich vorbeikomme.
Wie bist du damit umgegangen, dass er sich wegen so etwas wie er soll die Garage bei der Ex-Freundin ausräumen, versucht umzubringen?
Ich war sauer. Ich war sauer, weil ich habe gedacht, also ich habe es ihm später auch natürlich gesagt, ne? Ich habe gedacht, wenn der noch so nachtraut und wir sind aber jetzt schon eine ganze Zeit zusammen und haben schon sehr intensiv, also jetzt nicht nur körperlich, auch im Gespräch, so viel zusammen ausgetauscht, ne? Also ich war sauer, ich wollte auch gar nicht hinfahren, ne? Aber er hatte dann gebettelt und gebettelt und ja, und ich bin dann in diesen Modus wieder gefallen, ich müsste helfen. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wenn ich jetzt komme und du machst mir nicht die Tür auf, ich hatte ja keinen Schlüssel, dann bin ich umsonst, also es war in der nächsten Stadt, und dann habe ich gesagt, dann bin ich ja umsonst gefahren. Und dann meinte er, nee, nee, ich höre das, ich höre das. Und dann bin ich dahin gefahren und hatte uns noch zwei Tiefkühlpizzen mitgebracht, weil ich hatte auch Hunger, ich hatte auch noch nichts gegessen. Und na, dann bin ich hin und der sah wirklich schlimm aus und die ganze Wohnung stank und ich habe dann nur die Fenster aufgemacht und habe dann auch ihn erst kurz umarmt, aber dann habe ich, muss ich auch ehrlich sagen, mit ihm geschimpft und ihm gesagt, dass ich sauer bin, weil er sich wegen seiner Ex-Freundin, dass er doch noch nicht abgeschlossen hat, aber mir so ein Vorspiel, das wäre alles vorbei. Und von wem hätte ich die Nachricht bekommen? Ich kannte ja seine Eltern gar nicht. Ich kannte ja noch gar keinen. Ich glaube, selbst von Erzählung her wusste keiner von seiner Familie, dass es mich gab. Und er meinte dann, doch, doch, für dich lag auch hier ein Brief, den hätten meine Angehörigen, also meine Familie hätten gefunden und die hätten dir da mitgeteilt, aber ich habe den Brief natürlich nie gesehen, ne?
Ich stelle mir das gerade vor, Maria, dass du da hinkommst und feststellst, er wollte sich das Leben nehmen wegen der Ex-Freundin oder beziehungsweise weil er da den Keller ausräumen sollte oder die Garage. Mit anderen Worten, sie wollte das endgültig machen, dass da seine Sachen auch nicht mehr bei ihr sind. Und das hat ihn so sehr in Aufruhr versetzt, dass er diesen Selbstmordversuch unternommen hat. Wie konntest du danach mit ihm weitermachen?
Na, das frage ich mich heute auch. Das frage ich mich wirklich. Ich wusste ja, sie hat ja mehrere Termine angesetzt, die Ex-Freundin. Die hat ihn auch schon per Post, also ein Paket geschickt mit Kleidung und sowas, aber das waren jetzt größere Sachen. Und sie hatte ihn, er hat mir auch die E-Mail gezeigt, die hatten auch nur über E-Mail geschrieben, dass er bitte die Gegenstände rausholt. Sollte er das nicht machen, werden die auf seine Kosten entsorgt. Und das wusste ich ja, dass sie schon endgültig, sie wollte auch kein Endgespräch mit ihm haben. Und er hat aber immer gesagt, ich brauche ein Endgespräch, ich brauche ein Endgespräch. Man hat gesagt, was ist denn, also im Endeffekt weiß ich auch nicht genau, was alles da vorgefallen ist. Und ich weiß nur, dass sie kein Endgespräch mit ihm haben wollte, ihn auch überall blockiert hatte, außer E-Mail. Ja, aber ich weiß nicht, warum ich, wie gesagt, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich bin eigentlich hingefahren, ich war sauer und hatte eigentlich auch gedacht, dass dann der Abend, also ich hatte ihn dann noch unter die Dusche gesteckt und bin dann auch gefahren, also ich habe schon eigentlich auch gedacht, dass es dann aus wäre, aber er kam dann wieder an und ja, und dann habe ich mich wieder einfangen lassen.
Und dann habt ihr mit eurer Beziehung weitergemacht.
Ja, es war schon ein kleiner Riss drin
Ja.
für mich, aber für ihn gar nicht, ne? Also er konnte ja auch sehr, sehr, sehr charmant sein, so wie er sehr liebevoll und charmant sein konnte. Und wir haben auch sehr viel gelacht, also es war ja nicht alles negativ. Aber er konnte von jetzt auf gleich, konnte er ja ausflippen, schreien. Er hat sehr viel geschrien. Das fand ich immer ganz schlimm, weil ich habe immer gesagt, bitte schrei nicht, bitte schrei nicht. Er hat aber nicht aufgehört, er hat weiter geschrien.
Jetzt weiß ich ja, Maria, aus dem Vorgespräch, dass ihr euch mehrmals getrennt habt.
Viermal.
Wie ist es denn zu der ersten Trennung gekommen?
Die erste Trennung war, er hatte damals ein altes Handy. Er konnte, wenn dann was reinkam, ob das eine E-Mail oder eine WhatsApp war, war da so ein Balken, der aufploppte. Ja, und da war er gerade auf Toilette und dann stand auf dem Balken auf einmal eine nee, keine Werbung, eine Info von der Partnerbörse, wo er eigentlich ja nicht mehr angemeldet sein sollte, dass da eine Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen sich für ihn interessieren würde. Und dann gleichzeitig noch eine, wo dann stand, Welche Hausnummer nochmal und dann auch ein Mädchen, also ein Frauenname. Und da war mir ganz schlecht. Und danach ist aber auch gefahren. Und dann habe ich meine Freundin, meine beste Freundin, mit der schon, die kenne ich schon seitdem ich 14 Jahre alt bin. Und da war ich, dann habe ich alles geplant, weil ich nicht wusste, wie der reagiert. Und ich hatte ja ein paar Sachen bei ihm. Und dann habe ich ihn gefragt, also an den Abend haben wir ja noch zusammen telefoniert, das war ein Sonntag, und dann habe ich ihn gefragt, ob wir uns nicht auch montags treffen könnten, ob ich ihn besuchen soll. Und da hat er sich zwar gewundert und meinte, ja, und dann gesagt, ich komme abends. Und dann bin ich mit meiner Freundin hingefahren, meine Freundin ist dann im Hausflur stehen geblieben, weil sie sollte aufpassen, weil ich schon Angst hatte, dass er gewalttätig wird. Und dann bin ich hoch und ich hatte ja jetzt den Hund nicht mit bei und dann habe ich gelogen und habe gesagt, ich müsste ganz schnell auf Toilette und den Hund hole ich gleich, weil den musste ich immer die Treppen hoch und runter tragen und hatte einen Rucksack auf, den hatte ich aber immer mit dabei gehabt, weil ich den Hund ja auch mal tragen musste. Und dann bin ich auf Toilette und habe da ganz schnell meine Sachen, die im Badezimmer waren, das war ja nicht so viel, da reingestopft und dann bin ich erst zu ihm hingegangen und habe ihn begrüßt. Aber dezent. Und dann habe ich aber auch sofort ihn gefragt, wer ist die und die? Und wieso bist du in der Partnerbörse angemeldet? Partnerbörse hat ihn komischerweise gar nicht interessiert. Ja, das war für ihn null. Für ihn hat aber die andere Person sehr, was ich davon wüsste. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe das gesehen, war ich auch ehrlich, ne? Und wer ist das? Und ja, die ist gar nichts er würde ihr nur helfen und, aber er wusste, er hat mir nicht gesagt, wobei er ihr helfen würde. Ja, und dann hatte ich noch aus der Küche ein paar Sachen rausgeholt. Ja, und dann wollte ich gehen, dann durfte ich natürlich nicht gehen. Dann hat er mich nicht festgehalten, aber hat sich vor der Tür gestellt, dass ich nicht raus konnte. Wurde auch laut und dann habe ich gesagt, er soll jetzt die Tür aufmachen, ich will raus. Und meine Freundin war so schlau, die stand schon oben an der Tür und als die Tür sich geöffnet hat, musste sie schnell runterlaufen und auf der unteren Ebene hatte ich dann seine Sachen platziert, ne? Und das hat er dann auch gesehen, dass das dann seine Sachen waren und hatte dann auch meine Freundin eben halt von hinten weglaufen sehen. Und dann hat er auch gegen die Tür geschlagen und seinen Kopf gegen den Türrahmen geschlagen. Aber ich bin dann ganz schön, ich bin an ihn vorbeigehuscht und raus. Also es war mir dann auch alles egal. Und dann kam natürlich WhatsApp, WhatsApp. Ich hatte ihn ja da noch nicht gesperrt und dass es eine krasse Nummer von mir wäre und einfach hier so reinzuschneiden und auf cool zu tun und er hatte ja von nichts eine Ahnung, was auf ihn zukommen würde.
Hast du darauf reagiert?
Ich habe immer reagiert. Ich bin immer ein Mensch, der reagiert. Also ich habe, klar, ich habe ihm gesagt, dass es für mich so gut war. Und er hat mich aber auch gelobt. Ne? Ich wäre eine gute Schauspielerin und hätte ich toll gemacht. Und ich habe gesagt, ich muss mich ja auch schützen. Ne? Und dieses. Also die Partnerbörse war ja nur, weil er ja zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt bekommen hat, dass er für einen Monat für 5 € dann dabei sein konnte. Und dann habe ich gesagt, ach, für 5 €, 5 € bin ich der wert, das ist aber toll, ne? Ja, und die Partnerbörse kam aber auch wirklich im Hintergrund dann dadurch, weil die andere Person, von der wollte ich ja mehr wissen. Und die kommt aus dem, ja, kann ich ja sagen, Handballbereich. Und er stand unwahrscheinlich auf Frauenhandball. Und ich war einmal mit ihm beim Frauenhandball und danach nie wieder. Und das kann ich gleich kurz erzählen. Und dann habe ich später, die hat uns praktisch bis zum Schluss, hat uns diese Person begleitet. Also das war immer ein Punkt. Ja, und dann habe ich, wo wir dann doch irgendwie wieder zusammengekommen sind, habe ich im Mülleimer einen zerrissenen Vertrag gefunden. Da ging es um eine ganz große Geldsumme, die er ihr geliehen hat, als Pfand dafür das Auto bekommen würde. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann man so viel Geld leihen, wo er angeblich gar kein Geld hat? Ja, weil er wollte sich mal Geld von mir leihen. Ich habe gesagt, ich verleihe kein Geld. Ich habe einmal Negativerfahrungen gemacht. Ja, und da hatte ich wirklich 3 Jahre Stress, wo ich jeden Monat bangen musste, zahlt derjenige oder zahlt nicht. Und ich werde nie mehr ein Geld leihen. Also entweder würde ich das Geld schenken, wenn ich es könnte, ja, aber nicht leihen. Das mache ich nicht. Und das habe ich ihm auch erklärt. Und er hatte ja angeblich kein Geld und er hat ja viel Geld geliehen. Und dann habe ich ihn dann leider, ich muss sagen, ich habe noch nie so viel gelogen, aber da habe ich wirklich oft gelogen. Dann habe ich ihm, ja, ich muss ja gucken, wie ich da vorsichtig raus oder rumkomme, um auf jeden Fall mit dem Geld, ne, da habe ich immer gefragt, ich wollte gerne das von ihm hören, dass er mir sagt, es geht um Geld. Er hat immer nur gesagt, ich habe ihr bei etwas geholfen, bei etwas geholfen. Und dann waren wir mal essen und hat gesagt, jetzt bitte Tacheles, ich möchte wissen, bei was du ihr geholfen hast, weil ich habe gehört, dass diese Person wohl muss, da müsste man aufpassen. Und dann hat er mir gesagt, ja, ich hätte recht, weil er hat ihr wohl ganz viel Geld geliehen und sie wird es jetzt nicht zurückzahlen. Und da hatte er ein Problem. Und dann habe ich gesagt, wie kann man denn einer, die man nicht kennt, die hat er nur bei Facebook kennengelernt, angeschrieben. Ich sage, wie kann man denn der dann so viel Geld leihen? Ja, er wollte ihr nur helfen. Und ich weiß bis heute nicht, was da genau war. Ich weiß es nicht.
Wie kam das denn, dass ihr da wieder zusammengekommen seid? Da bist du so drüber weggegangen, hast gesagt, und dann waren wir wieder zusammen und dann
Ja,
hatte ich
er
den
hat mich
Vertrag
immer
gefunden.
wieder kontaktiert. Entweder bekam ich einen Liebesbrief oder er stand heulend vor der Tür oder er stand mit Blumen vor der Tür oder es kam ganz viele WhatsApp mit, ich werde mich ändern und tausende Kuss-Smileys und ja, ich habe Fehler gemacht und ich bin ja gar nicht die Person, die ich eigentlich bin und du bist mir so wichtig und du hast mir so viel geholfen. Ja.
Und das hast du geglaubt, dass er sich ändert.
Das habe ich geglaubt. Wer das so ehrlich schreibt oder sagt, also und weint, richtig weint, ja, natürlich glaubt man den. Ja.
Und du hast gesagt, bei der Trennung, als deine Freundin im Hausflur war, hattest du Angst, dass er gewalttätig wird?
Ja.
Gab es körperliche Übergriffe in der Beziehung dir gegenüber?
Ja, die gab's. Also auch immer als Spaß verkauft. Also ich wurde ganz immer eigentlich, also schleichend fing das auch an. Also mal mit Kebeln und so fing das an. Und dann wurden meine Handgelenke immer zusammengedrückt, was sehr weh tat. Und dann habe ich ihm auch gesagt, dass ich das nicht möchte. Und dann meinte er, das ist doch nur Spaß. Ich habe ja kurze Haare, dann hat er mich in hinten, wirklich, das sind die schon sehr kurz, und da hat er mich dann immer in den Haaren gezogen. Das hat er dann immer gemacht. Wir hatten zum Beispiel ein Gespräch und er war auch sehr locker vom Gespräch her und war auch sehr, 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 sehr ironisch. Und ich konnte oft einen toppen. Und das hat ihm nicht gepasst. Ja, und dann wurde ich entweder an den Haaren gezogen, an den Ohren gezogen. Die Nase wurde dann gedrückt. Da hatte ich sogar mal einen richtigen blauen Flecken. Da musste ich mir ein Pflaster draufkleben, weil ich musste ja auch schließlich noch arbeiten gehen am nächsten Tag. In den Knien hat er mich reingekniffen, also wo das richtig, wo das Knie ist, das Kniegelenk, also es tat auch sehr weh. Ich habe auch geschrien. Ich habe auch dann gesagt, dass ich das nicht möchte und ich habe ihn auch gefragt, ob er mit mir eine körperliche Züchtigung machen möchte oder muss. Und dann, da war er darüber erschrocken, dass ich so das mit körperlicher Züchtigung. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er in seiner Kindheit das erlebt hat, ob er an den Ohren gezogen wurde, an der Nase gedrückt wurde oder in den Haaren gezogen wurde. Und er sagte, nein, er hätte keine körperliche Gewalt zu Hause gehabt. Zwar andere Vernachlässigung, aber keine körperliche Gewalt. Er bezeichnete sich auch immer als Schattenkind, also dass die anderen Geschwister bevorzugt wurden und er das Schattenkind war. Aber mit den körperlichen, ich habe auch gesagt, das muss aufhören, ne? Ich habe mich ja auch nicht, dass ich ihn jetzt zurück, jetzt zum Beispiel in die Haare gezogen habe. Das habe ich ja nie gemacht, weil ich mag keine körperliche Gewalt, überhaupt nicht. Ob bei Mensch oder Tier, es gibt das nicht. Es gibt keine körperliche Gewalt. Und das war auch sehr schlimm für mich. Die körperliche Gewalt war sehr schlimm. Sie wurde mal besser, mal vielleicht mal 2 Wochen nicht, aber dann war es wieder da.
Und du hast ihn dann immer versucht, verbal davon zu überzeugen, dass er das sein lassen soll. Und das hat er aber nicht getan.
Nein, es auf einmal, zack, war es wieder da. Also es war schon die körperliche Gewalt, muss ich sagen, da habe ich auch lange drum, weil das ist sehr erniedrigend.
Ja.
Ich hatte auch oft einen Schal, also so ein Halstuch. Und da hat er mich zum Beispiel auch, da waren wir in so einem Möbelhaus, da hat er mich dann runtergezogen und da waren ganz viele Menschen. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, hör auf, das tut weh, ne? Und schau mal, die Leute gucken schon. Und dann hat er wirklich zu mir gesagt, das war aber in der Endphase, ganz in der Endphase. Und da hat er dann zu mir gesagt, das ist mir doch egal, mich kennt doch hier keiner. Ja.
Maria, wie ist denn dann die zweite Trennung passiert?
Die zweite Trennung war im Endeffekt eine Wiederholung. Es waren immer andere Frauen im Spiel, jetzt nicht die vom Handball, aber es war, wenn wir unterwegs waren. Im Nachhinein, privat, wenn wir unterwegs waren, konnte ich gar nichts genießen. Er hat immer andere Frauen angestiert. Und dann habe ich ihm das auch mal gesagt. Das stimmt natürlich alles gar nicht. Er hätte die gar nicht angestiert. Oder wir waren schön romantisch essen und wir kommen aus dem Lokal. Und es war wirklich ein richtig schöner romantischer Abend. Wir haben uns super unterhalten. Er hat meine ganze Zeit meine Hand gestreichelt. Und dann kamen wir aus dem Lokal und gingen dann noch ein bisschen mit dem Hund spazieren, der war ja immer mit dabei. Dann meinte er, ja, die Kellnerin war ja auch nettes, ne? Und dann habe ich gesagt, warum sagst du mir das, dass die Kellnerin nettes war? Das kannst du ja denken, aber ich sag, wir haben so einen schönen romantischen Abend gehabt. Ich sag, die könnte deine Tochter sein. Ja, du siehst das ja wieder direkt anders. Man kann ja gar nichts mehr sagen. Ja, ich sag, dann mach das doch nicht kaputt. Es war, wenn wir schöne Zeiten hatten, war das immer so gewesen, dass die wirklich mit solchen Sachen kaputt gemacht worden sind. Das habe ich ihm auch gesagt, dass ich dieses Gefühl habe. Er hat auch später gesagt, ja, oder auch geschrieben, er macht das, weil er nicht möchte, dass ich zu nah an ihn rankomme. Frauen spielten immer eine Rolle. Ob beim Handball, da war ich mit ihm das erste Mal beim Handball, also Damenhandball. Und ich habe noch nie ein Handballspiel gesehen. Ich bin für alles Neues offen und kennt zwar nicht die Regeln und wir saßen dann da und es war auch ein schöner Abend und ein schnelles, interessantes Spiel und die Mannschaft hat auch gewonnen und es war alles gut. Ja, und dann am nächsten Tag, wo wir, also wir hatten dann Wochenende und dann war er dann bei mir und am nächsten Morgen, wo wir dann zusammen gefrühstückt haben, da sagte er dann, er war unwahrscheinlich für die Damenmannschaft. Und dann erzählte er, wie toll die waren und dieses und jenes. Und ich so, ja, war wirklich ein schnelles Spiel und ich kenne das ja sonst so auch gar nicht, war interessant. Ja, und dann, die hatte so spitze Brüste gehabt und bei der einen konntest du die Brustwarzen sehen. Da habe ich dann gesagt, du sitzt mit mir hier und frühstückst und erzählst mir was von Brüsten, die spitz sind oder bei der einen konntest du die Brustwarze sehen. Ich sag, warum gehst du zum Handballspiel? Ich sag, ich bin deine Freundin, ich sitze dir hier gegenüber. Ich sag, wir haben eine Nacht zusammen verbracht. Wie kannst du jetzt hier sitzen und mir das sagen? Das kannst du einem Kumpel erzählen, wenn ihr irgendwo an der Ecke steht und Bier trinkt. Ah, doch nicht mir. Ich war sprachlos. Und er konnte auch nicht drauf reagieren. Und ich bin dann nie wieder mit ihm zum Handball gegangen. Nie wieder.
Also die Trennungen hatten immer auch mit anderen Frauen zu tun.
Ja.
Und dann hat er dir wieder wortreich und tränenreich erklärt, Er ändert sich.
Er ändert sich. Erstmal weiß er ja gar nicht, warum er das macht. So ist er ja eigentlich gar nicht. Und es wäre ja auch nie was passiert. Noch nicht mal zum Kuss. Und es würde sich bei ihm alles nur im Kopf abspielen, weil er hatte ein bisschen Probleme mit der Festigkeit. Und obwohl wir eigentlich ein total gutes Sexualleben hatten. Also wir haben auch sehr offen über unser Sexualleben gesprochen, was wir wollten oder möchten oder was wir, wie wir es, ne? Und er hatte da eben halt seine Probleme und er meinte, durch diese Geschichten könnte er sich ein bisschen aufgeilen. Und hatte die Hoffnung, dass es dann besser für ihn klappt jetzt, ne? Dass es standfester wurde, ne? Und ich habe gesagt, ich habe da keine Probleme mit. Und ich habe auch später im Handy dann gesehen, wie er Prostituierte angeschrieben hat, nach Diensten gefragt hat. Wir haben dann auch gefragt, ne, ob er da auch mal hingegangen ist. Angeblich wäre er nicht hingegangen. Das wäre alles nur für seinen Kopf. Er macht das nur für seinen Kopf.
Und hast du ihm geglaubt?
Ich wollte ihm glauben. Ich wollte ihm glauben. Eigentlich habe ich ihm nicht geglaubt.
Was glaubst du heute?
Ich glaube schon, dass er bestimmt mal da war, war eine Prostituierte. Doch. Wir wohnten ja auch nicht zusammen. Ich konnte ja nicht so kontrollieren. Ich glaube schon.
Was war bei der vierten Trennung anders als bei den Malen davor?
Dann sind wir ja wieder zusammengekommen, aber ganz langsam, ganz vorsichtig, wirklich mit vielen Treffen. Ich habe auch gesagt, lass uns das langsam und vorsichtig mit vielen Treffen machen, mit vielen Gesprächen, aber nicht Gespräche über die Vergangenheit, weil wir müssen ja jetzt nach vorne schauen. Wir wissen mittlerweile, was wir möchten und was wir nicht möchten. Ja, und dann hatte ich eine Fuß-OP. Das heißt, ich war für etliche Wochen außer Gefecht gesetzt, konnte auch nicht arbeiten gehen und war auf Hilfe auch angewiesen, weil ich auch viele Wochen auf Krücken laufen musste. Und er bot mir dann sofort an, mich von der OP abzuholen. Das war eine ambulante OP. Da merkte ich aber schon, dass ich das gar nicht wollte. Warum, weiß ich nicht, aber mein Körper sagte, nee, da fahr lieber einfach mit dem Taxi. Aber das durfte ich auch gar nicht, weil ich musste schon eine Person haben, die mich abholt. Dann habe ich zugestimmt und da war er auch total rührend, hat mir ein super großes Paket gemacht mit allen Sachen, 100%ig alle Sachen, die ich gerne mochte. Es war wirklich alles drin, was ich gerne mochte. Also da war ich total überwältigt. Auch eine ganz liebe Genesungskarte. Dann blieb er auch, aber nicht über Nacht, weil das wollte ich auch nicht. Ich hatte ja auch Schmerzen, ne? Ich war frisch operiert. Und er wollte ja auch am nächsten Morgen mich ganz früh morgens dann zum Arzt bringen. Und habe ich gesagt, nee, geh du mal lieber arbeiten. Dafür brauchst du keinen Urlaubstag nehmen. Und bin ich auch alleine. Und dann fing das, ja, ich war ja jetzt paar Wochen außer Gefecht, aber arbeiten. Dann kam die Abwertung. Ich hatte ja nicht jeden Tag einen Arzttermin oder Physiotherapie oder sowas. Und dann kam die Abwertung, wie kann man denn noch um 8 Uhr schlafen? Und wir hatten Wintermonate. Ich habe gesagt, ja, ich bin zu Hause, ich habe jetzt nichts zu tun, ne? Also, und ich konnte ja auch nicht viel machen, weil ich hatte nach 14 Tagen erneut Operation, weil die erste schiefgelaufen ist. Das heißt, ich war ja wieder 2 Wochen zurückgeschmissen. Und dann kamen mich natürlich Bekannte, Freunde besuchen. Das passte ihnen dann auch nicht, weil in dem Moment war ich ja auch telefonisch nicht für ihn erreichbar. Und er behauptete auch, dass ich mich aufdrängen würde den Leuten, die zu mir kommen. Ne, und dann habe ich gesagt, nee, die kommen alle freiwillig und habe ihnen sogar auch WhatsApp-Verläufe gezeigt. Da war er dann erstaunt, dass er eben halt kein Recht hatte. Und Wochenende war er dann bei mir immer gewesen, weil ich konnte ja auch kein Auto fahren und gar nichts. Und ich hätte auch bei ihm gar nicht die Treppen hochgekonnt mit den Krücken. Das ging ja gar nicht. Das waren ja viele Treppen. Und dann habe ich ihn gebeten, zum Beispiel auch mal mein Altpapier mitzunehmen oder mein Pfand, ne, weil ich habe eine ganz kleine Wohnung, da ist es mal gut, wenn die Sachen auch direkt wegkommen. Und dann kam auch so, ne, also wirklich so bei Kleinigkeiten helfen. Oder auch, ich habe gesagt, ich kann den Tisch jetzt nicht alleine decken. Ich konnte ja auch, wie geht man an zwei Krücken und einen Teller tragen? Das ging nicht, ne? Ja, und ach, jetzt muss man hier auch noch arbeiten. Also man merkte schon, das war ihn alles lästig. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich noch an eine Krücke gehen musste. Und dann war ich ja mit ihm in dem Möbelhaus, da ist das ja auch dann noch passiert mit dem, wo er mich da so runterdrückte. Das war schon ganz schlimm für mich. Und eine Woche später, aber ich muss sagen, dazwischen war Valentinstag. Da hat er am 13. Februar hat er abends mit mir telefoniert. Das hat er auch oft gemacht, wenn ihm was nicht gepasst hat. Oder wenn ich gesagt habe, bitte jetzt nicht so laut, dann hat er einfach aufgelegt. So. Und dann hat man nichts gehört. Und ich habe dann natürlich mich auch nicht zurückgemeldet. Und am nächsten Morgen, am 15., kam dann ein Valentinstagsgruß. Dann habe ich mir auch einen dumm angehen lassen und gesagt, ja, wünsche ich dir auch. Und abends, ich war zu Hause. Er wusste auch, dass ich zu Hause war. Das Licht brennt, er kennt ja meine Rituale. Und dann hat er mir was an der Tür gehangen, ein ganz nettes, süßes Valentinstagsgeschenk. Und ich habe es aber erst sehr spät gesehen, weil ich dann abends nochmal den Hund rausgelassen habe und habe gedacht, ups, was hast du denn da? Und dann habe ich ihn natürlich gegen 10 angerufen und mich bedankt. Und ich habe gesagt, warum hast du nicht geklingelt? Und dann hat er gesagt, ja, ich hätte geklingelt, ich habe Besuch. Und ich habe gesagt, ich habe keinen Besuch. Er hätte Stimmen gehört. Und ich habe gesagt, ich habe vielleicht telefoniert, ne? Aber ich sage, du kannst doch schellen. Ja, aber der Hund war ja an der Tür und hat geknurrt. Und mein Hund bellt nicht und knurrt nicht. Hat er noch nie gemacht. Also, ich denke mir mal, er hat sich nicht getraut, dieses Geschenk mir persönlich zu geben. Weil im Endeffekt war es nett und liebevoll, wirklich sehr liebevoll gemacht. Aber dann hätte er ja auch dazu stehen müssen, wenn es mir persönlich gegeben hätte. Ja, und dann sind wir also und darauf dann das nächste Wochenende. Da war super Wetter angesagt und da habe ich gesagt, lass uns doch mal einen Ausflug in die nächste Stadt machen. Da ist so ein schönes Restaurant, wo man mit einer Sonnenterrasse. Und dann sind wir da hingefahren und dann war aber auch schon im Auto eine komische Stimmung von ihm. Aber das kannte ich, er war ja, hatte sehr starke Stimmungsschwankungen. Und dann sind wir da ein bisschen spazieren gegangen und dann saßen wir im Restaurant und dann habe ich auch irgendwas gesagt, praktisch ihn wieder mit seinem Spruch getoppt. Und daraufhin hat er mich ganz feste, wollte mich wieder ins Knie kneifen unter den Tisch und dann hatte ich aber schützend meine Hand darüber getan und dann hat er meinen Daumen getroffen und das tat so weh. Ich habe echt gedacht, er bricht mir den Daumen. Und dann habe ich natürlich geschrien und alle Gäste guckten. Und dann habe ich gesagt, das muss jetzt aufhören. Und ich glaube, da wusste er, was Sache war. Vielleicht, weil ich es so anders gesagt habe wie sonst. Und dann sind wir nach Haus gefahren, auch er musste ja fahren. Dann hat er behauptet, er hatte ja meinen Autoschlüssel. Also wir sind mein Auto gefahren. Er hatte meinen Autoschlüssel in der Hosentasche. Und dann ging das, das war, ich weiß gar nicht mehr genau, da war das mit dem Auto. Er hat behauptet, ich hätte das aufgeklickt und das war gar nicht zu. Und ich habe gesagt, ich habe doch gar keinen Schlüssel. Und dann habe ich gesagt, und das geht ja nur zum Aufklicken, wenn man auch in der Nähe ist. Ne? Und dann habe ich gesagt, dann hast du es vielleicht aus Versehen schon aufgeklickt. Und nee, das wäre ich gewesen. Aber ich habe gesagt, ich habe doch gar nicht den Schlüssel so. Und die Rückfahrt war dementsprechend auch nicht schön. Und da meinte er, hier würde ein Symbol leuchten. Und ich konnte dieses Symbol aber nicht sehen in Armantur, weil ich gar nicht so rüber gucken konnte. Und dann habe ich gesagt, wie sieht das denn aus? Sieht das aus wie eine Tür? Weil wenn eine Tür nicht richtig zu ist, dann und da meinte er, nee, sieht nicht aus wie eine Tür. Und dann hat gesagt, ja, wir sind ja gleich zu Hause, dann schaue ich im Handbuch und dann können wir gucken, was das ist. Und wir waren ungefähr 600, 700 Meter vom Haus entfernt, also. Und dann hat er bei ungefähr 50 einfach, ist er mit seiner Hand, er hatte auch lange Arme, einfach über mich gegriffen und hat meine Beifahrertür aufgemacht und direkt wieder zugemacht. Und ich habe mich so erschrocken. Einmal dieses einfach rüberkommen, ohne was zu sagen. Und dann auch wieder dieses Auf und Zu. Und ich war.
Was war das für ein Gefühl? Also,
Ich hatte
was hat dich
Angst.
wovor?
Ich hatte Angst, der wollte mich jetzt rausschmeißen oder
Ja.
so. Wirklich, ich hatte Angst, der wollte mich rausschmeißen. Ich konnte dann. Ich sag, warum machst du sowas? Ne? Ich sag, ich habe mich erschrocken. Und dann wurde gar nicht mehr geredet. Und dann, als wir dann bei mir geparkt haben und dann bei mir reingegangen sind, ist er erstmal auf Toilette gegangen. Und ich habe mich erschöpft hier hingesetzt. Und dann kam er und dann meinte er, er würde jetzt fahren. Und dann habe ich gesagt, nee, wir müssen darüber reden. Ne? Mir ging es nicht dabei gut. Ich sag, du kannst doch nicht einfach während der Fahrt die Tür aufmachen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte auch, dass er mir noch das Symbol zeigt, welches Symbol aufgeleuchtet hat. Ja, und es war das Türsymbol. Und zwar war durch diesen Klick der Kofferraum aufgegangen. Und dadurch, dass natürlich der nicht zugemacht wurde, leuchtete er die ganze Zeit. Dann habe ich das getestet. Ja, stimmte. Und dann kam ich wieder hier rein. Ich habe gedacht, er hätte sich jetzt beruhigt. Und dann hat er gesagt, ja, ich fahre jetzt. Und dann habe ich gesagt, du kannst nicht immer abhauen. Der ist ja immer abgehauen, wenn irgendwas war. Selbst in der Nacht, wenn irgendwas war, er ist ja einfach aufgestanden und gefahren. Wie ein kleines Kind. Ich habe auch manchmal gedacht, ich wäre mit einem Fünfjährigen zusammen. Ja, und dann ist er gefahren, auch ohne Verabschiedung. Und dann habe ich gesagt, er hatte nur seine Hausschuhe hier. Und dann habe ich gesagt, nimm bitte deine Hausschuhe mit. Und dann hat er seine Hausschuhe mitgenommen. Die Tür hat er komischerweise diesmal nicht geknallt. Wir haben dann normal zugemacht, sonst hat er die immer zugeknallt, meine Haustür. Und dann habe ich auch wirklich eine Woche nichts von ihm gehört. Eine ganze Woche. Das war lang. Und dann habe ich dann eine E-Mail bekommen, wo er sich versuchte zu erklären. Und dann habe ich gesagt, ich bin müde. Ich habe keine Lust mehr auf diese ganzen Erklärungen. Also ich war einfach müde, kaputt, ausgelaugt. Es war so viele erniedrigende Sachen. Und das mit der Tür, mit Autotür, das war für mich, ja, das war für mich wirklich der letzte Punkt. Es war so erschreckend. Also, ich habe mich so, ich hätte selbst, wenn der mich gefragt hätte, mach mal bitte deine Autotür auf, dann sehen wir, ob das das Symbol war, hätte ich selbst gesagt, nee, mach ich nicht, ich mach doch nicht während der Fahrt die Tür einfach auf, weil wir waren ja fast zu Hause. Ja.
Und wie ging es nach der Trennung dann weiter? Ist er noch mal in Kontakt getreten mit dir?
Ja, ich, wie gesagt, da kam mir nach einer Woche diese E-Mail. Dann habe ich dann geschrieben, dass ich müde bin, dass ich keine Lust mehr habe und dass unsere Konflikte haben sich ja nie gelöst. Man hat darüber gesprochen, aber es kam ja niemals was dran. Und dann hatte ich wieder 3 Wochen Ruhe. Dann kam Ostern und dann bin ich morgens hier raus und dann hatte ich ein Paket vor der Tür mit einem goldenen Häschen. Und dann habe ich das ausgepackt. Ich war mir noch nicht sicher, ob es von ihm ist. Es gibt auch so ein paar nette Menschen, die auch mal an mich denken. Und es war dann aber von ihm, weil das war eine Lampe, eine Solarlampe. Und er wusste, dass ich die mir wünsche oder toll fand, weil wir die mal im Restaurant gesehen haben. Aber es war keine Karte, nichts bei. Ja, mein Anstand. Ich habe ihm dann geschrieben per E-Mail, dass ich ihm frohe Ostern wünsche und dass der Osterhase bei mir war und dass er das bestimmt war. Ja, und daraufhin hat er dann auch zurückgeschrieben und am nächsten Tag wieder geschrieben. Und dann waren ja nun schon wieder 3 Wochen rum nach dem letzten Schock. oder fast 4 Wochen sogar. Und dann habe ich ihn ja auch wieder geschrieben. Und dann haben wir wieder geschrieben. Und dann habe ich aber gesagt, oder für mich gespürt, das tut mir nicht gut. Und es bringt ja auch nichts. Und dann habe ich den Kontakt auch, also ich habe ihm dann nochmal geschrieben, dass er mich bitte in Ruhe lassen möchte und dass ich ihm alles Gute wünsche, auch für seine Zukunft und dass jeder seinen Weg geht. Und dann hat er das auch akzeptiert. Wäre zwar traurig, aber hätte es akzeptiert. Ja, und dann nach 5 Monaten kam von jetzt auch gleich wieder eine E-Mail, wo er alles bereuen würde und die Uhr zurückdrehen. Wenn er die Uhr zurückdrehen könnte, würde er alles anders machen. Er wird die ganze Schuld auf sich nehmen und dieses und jenes und welches. Und dann bin ich knallhart geblieben. Und dann habe ich gesagt, man kann keine Uhr zurückdrehen und ich muss heilen. Ich brauche meine Zeit für mich. Und ich hätte eben halt auch noch nie einen Menschen gehabt, der so mit mir umgegangen ist. Und ich werde es auch nicht mehr zulassen. Und dann habe ich auch meine Ruhe gehabt. Dann hat er noch mal zu meinem Geburtstag, also im Spätherbst, noch mal geschrieben. Darauf habe ich nur ganz kurz geschrieben, per E-Mail zurück. Danke für deine Gratulation. Und das war's. Und jetzt habe ich, ja, obwohl ich bekam noch mal am 5. Dezember, einen Tag vor Nikolaus, eine angeblich von einem Paketzusteller, dass man mir ein Paket zustellen wollte, aber wohl ich das bestätigen müsste. Und da habe ich gedacht, das ist ein Fake. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich ein Fake war oder nicht, weil ich habe sowas nie bekommen. Und dann bekam ich aber jeden Tag eine weitere, weil das wäre wohl der, nach dem 3. Zustellungsversuch würden sie das dann wieder an den Absender zurückschicken. Und ich bin aber nie, also nicht, ich habe das ja mal per SMS bekommen. Und ich bin dann nie drauf eingegangen, weil es gibt ja auch so Fake-SMS. Und vielleicht war es was von ihm, dass er mir was mit der Post geschickt hat. Ich weiß es nicht. Ich habe aber auch vorher nie solche SMS bekommen und auch danach nicht. Also es war genau zur Nikolauszeit. Also es hätte schon passen können, weil zu Weihnachten und Neujahr, ich habe also seitdem wirklich gar nichts mehr von ihm gehört, was aber auch sehr gut ist.
Wie hat sich denn Maria in der Zeit, du hast ja gesagt, ihr wart über 3 Jahre zusammen, dein Selbstbild verändert und wie guckst du auch heute auf diese Zeit zurück?
Also in meinem privaten Umfeld bin ich gleich geblieben. Da hat mir auch keiner was angemerkt. Es sei denn, ich habe mal so ein bisschen meiner Tochter oder einer guten Freundin was erzählt. Aber die konnten später das auch nicht mehr hören. Und die haben auch gesagt, trenn dich und du bist nicht mehr die, du bist. Und selbst meine Tochter hat gesagt, ich möchte davon nichts mehr hören. Willkommen mit denen zusammen oder sei mit denen zusammen, aber ich möchte davon nichts mehr hören. Und sie hatte ja auch recht. Naja, ich hatte natürlich öfters Schlafstörungen, auch wenn natürlich auch Stresssituationen waren. Und ich habe mich auch oft erwischt, wenn ich dann zum Beispiel zu ihm hingefahren bin. Das war eigentlich eine sehr schöne Strecke zum Fahren. Aber ich habe immer gedacht, was machst du hier? Warum fährst du jetzt dahin? Also irgendwo mein Bauchgefühl hat mir immer gesagt, das ist nicht richtig, was du machst.
Hast du eine Idee, warum du nicht darauf gehört hast?
Weil ich fand ihn als Mensch, also er hat mir optisch sehr, sehr gut gefallen. Also ich glaube, ich habe den auch richtig angehimmelt, wenn ich ihn angeguckt habe. Zwischendurch hat er das auch mal erwidert. Ich habe es ständig gemacht. Er hat es mal erwidert. Und es war eine ganz besondere Beziehung. Also sie war schon sehr innig, muss ich sagen, sehr innig. Und ich habe viele Sachen gehabt, die ich sonst in meiner vorherigen Beziehung nicht hatte. Also es hat sich ja immer einer für mich interessiert. Nicht jetzt, dass er gesagt hat, wie war dein Tag oder so. Das hat er selten gemacht. Weil im Endeffekt hat er nur erzählt, wie sein Tag war. Alles, was er erzählt hat. Und wenn ich da mal was erzählt habe, dann hieß es, du bist heute sehr gesprächig. Und dann hat er wieder erzählt, ne? Also er war wirklich, aber das hat er überall gemacht. Auf dem Geburtstag feiern, da haben wirklich schon andere zu ihm gesagt, ja, du hörst dich auch gerne das Beten, ne? Also das habe ich auch schon mitgekriegt. Und wie war nochmal die Frage?
Warum du auf das Bauchgefühl nicht gehört
Ach so,
hast.
ja, warum ich, ja, weil da war charmant und ja, optisch und sexuell auch, ne? Bin ich ganz ehrlich, so bei der zweiten Trennung, da habe ich gedacht, du kannst dich gar nicht von denen trennen. Dann fehlt dir das ja. Das fehlte mir, ne? Ja. Bei der dritten war das mir dann nicht mehr so wichtig. Und bei der vierten muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich gedacht, nee, das brauchst du jetzt auch nicht mehr.
Also er hatte da was dir gegeben, was du in der Ehe davor auch vermisst hast.
Er war ja immer präsent. Also ja, ich weiß nicht, auch zum Schluss noch, ich habe ja, weiß ich nicht, 10 WhatsApp, 12 WhatsApp am Tag, plus die ständigen Anrufe. Er konnte das mit seiner Arbeit vereinbaren, ne, dass er anrufen konnte. Wir waren ja auch mal bei einem Paar-Coaching-Man, der wirklich klasse war, der war richtig klasse. Und selbst der hat dann gefragt, ne, also er hat so gesagt, ja, er findet das so toll, dass er mir immer so viel schreiben kann und mit mir immer in Kontakt treten kann und dass er das noch nie hat und dass ich immer greifbar bin. Und dann hat der Paarcoach-Mann auch gesagt, ob das nicht zu viel ist, ne? Aber ich habe das überhaupt gar nicht so gesehen, ne, dass das zu viel ist. Im Nachhinein hat er mir viel Zeit gestohlen. Und mich auch in vielen Sachen dadurch natürlich behindert, weil ich viele Sachen gar nicht so machen konnte, wie ich sie wollte.
Ja, ich hatte auch gerade so den Impuls, dass das vielleicht auch eine Art von Kontrolle ist. Wo bist du gerade? Was machst du? Mit wem? Und immer wieder dann in Kontakt zu gehen, um zu schauen, wo ist sie jetzt? Was macht sie jetzt? Mit wem ist sie unterwegs?
Das Schlimmste war, dass es auch ein paar Mal passiert. Ich habe dann auch später mein Handy gar nicht mehr mit im Wald genommen, wenn ich spazieren war. Dann hat er gesagt, ja, wo warst du denn? Wo warst du denn? Ich sag, ich war spazieren. Ne? Ja, dann nimm doch dein Handy mit. Nein, ich habe gesagt, wenn ich im Wald bin, dann möchte ich meine Ruhe haben. Und auch wenn andere sagen, ja, aber wenn dir was passiert, das ist mir egal. Ich möchte wirklich, wenn ich im Wald bin, einfach meine Ruhe haben. Und ich habe es genossen, wirklich dann in der Stunde oder anderthalb nichts zu hören. Und wenn ich Feierabend hatte und man hat sich mal noch mit einer Kollegin unterhalten und man war dann eben halt 10 Minuten später draußen, das heißt auch 10 Minuten später im Auto. Und dann hat er angerufen. Ich habe das schon angerufen. Ja, ich habe gesagt, ich habe da noch mit der Kollegin gequatscht oder manchmal habe ich vielleicht auch 10 Minuten länger gearbeitet. Ne? Ich musste mich immer rechtfertigen. Also, und dann, wenn ich zum Beispiel, wenn der angerufen hat und er wusste, ich habe Freizeit, dann und ich nicht zurückgerufen habe, weil ich vielleicht auf der anderen Leitung mit dem Festnetz telefoniert habe, ja, dann gab es aber Stress. Dann wurde ich aber niedergemacht. Dann, das wäre meine Pflicht, ihn dann wenigstens anzurufen oder zu schreiben, dass ich jetzt nicht könnte. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich sag, du merkst das doch, dass ich mich nicht melde, dann ist doch irgendwas, ne? Ist denn was Wichtiges? Nee, es war ja nichts Wichtiges. Aber ich hätte mein Telefonat beenden müssen, ihn anrufen müssen oder ich hätte ihm schreiben müssen, mit wem ich gerade telefoniere.
Also sehr deutlich Kontrolle. Dein Körper hat dir ja da schon auch manchmal die Signale geschickt und gesagt, hey Maria, das ist hier überhaupt nicht gut gerade, ne? Und du sagst, du hattest eigentlich dann oft auch gar keine Lust und du hast diese Zeit im Wald so genossen, wenn du nicht erreichbar warst oder auch auf den Autofahrten dahin, diese Gedanken irgendwie, warum mache ich das eigentlich hier, ne? Ja, aber du wolltest, dass das funktioniert.
Muss ich ganz ehrlich sagen, was gesundheitlich auch sehr interessant war. Ich hatte früher sehr oft Blasenentzündung und hatte die dann aber, nachdem ich mein Kind bekommen hatte, kaum noch. Also wirklich kaum noch. Klar, vielleicht alle 5 Jahre mal. Und komischerweise, als ich mit ihm zusammen war, hatte ich so oft Blasenentzündung. Von jetzt auf gleich. Und wenn einer es schon mal gehabt, das sind so Schmerzen. Und immer habe ich habe viel homöopathische Mittel und auch Sitzbäder. Aber ich hatte, und seitdem ich von ihm getrennt bin, habe ich gar nichts mehr. Nicht ein Infekt, nicht eine Reizung. Ja, also es muss auch von der Psyche her kommen.
Maria, gibt es denn noch etwas, was dir wichtig ist zu erwähnen, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Vielleicht auch noch ein Moment, der dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist oder ähnliches?
Das Allerschlimmste für mich war, wir sind auf eine Geburtstagsfeier gegangen und da sagte mir mein Bauchgefühl auch vorher, es ist nicht normal, aber ich habe ihm dann gesagt, pass auf, wir gehen zu dieser Geburtstagsfeier. Ich kenne da keinen. Bitte lasse mich nicht einfach stehen. Bin eigentlich erschrocken, dass ich überhaupt sowas vorher sagen muss. Und wir waren auf dieser Geburtstagsfeier und es war super warm und wir standen an so, wir sind gerade angekommen und wir standen dann an so einem Stehtisch. Und er fragte dann mich, was ich trinken wollte. Und dann hat er mir meine Cola gebracht und er hat sich ein Wasser geholt. Und da war er weg. Da stand ich da. Ganz alleine. Ich kannte keinen. Und dann war da ein Mann mit einem Hund und der Hund kam zu mir und dann kam ich mit dem Mann mit Hund im Gespräch. Dann war ich schon mal froh, dass ich nicht alleine war. Und dann habe ich ihn beobachtet, wo er ist. Dann stand er mal da bei einer älteren Frau, da mal bei einer jüngeren Frau. Und ich habe gedacht, was machst du jetzt? Ich war Gott sei Dank mit meinem Auto. Ich hatte auch den Schlüssel von ihm dabei. Und ich denke, was machst du jetzt, ne? Und dann nach einer Dreiviertelstunde war er mit der dritten Frau am Reden. Die sagte auch, ja, wir kennen dich ja, du bist ja immer viel am Reden. Und dann habe ich gedacht, gehst du jetzt hin oder gehst du nicht hin? Dann bin ich hingegangen, dann hat er mich vorgestellt, wer ich bin, wer sie ist. Und dann hat sie zu ihm gesagt, ich muss aber jetzt mal gehen. Mein Partner ist da hinten alleine und der kennt hier keinen. Och, habe ich gedacht, guck mal, wie bei mir. Du machst ja gar keine Gedanken. Dann habe ich ihn zur Seite genommen, habe gesagt, wenn das jetzt nicht aufhört, werde ich die Feier verlassen. Ja, und dann hat er das erst so getan, als ob ich es nicht verstehen würde und er müsste die ja begrüßen. Ja, ich habe gesagt, dann hast du aber mich gefälligst mitzunehmen. Kannst mich doch nicht einfach da stehen lassen. Und ja, und dann war das Buffet eröffnet und dann wollten wir, standen wir zusammen in der Reihe, um Essen zu holen und er war wieder weg. Und dann bin ich zum Tisch gegangen, habe mich hingesetzt und neben mir hat sich dann der Mann mit dem Hund hingesetzt. Ja, und irgendwann kam er und war dann natürlich dann sauer, dass da kein Stuhl frei war. Und dann haben die sich so ein bisschen gekebbelt, dann ist der Mann mit dem Hund weggegangen und dann durfte er sich da hinsetzen. Und dann haben wir gegessen, dann hat er aber gemerkt, dass ich sickig war. Und dann hat er irgendwie einen dummen Spruch. Und gegenüber die Frau, das war die, wo er sich als erstes mit unterhielt, das war so eine etwas ältere Frau. Und die sagte dann nur zu ihm, Jung, pass jetzt bloß auf, was du sagst. Und da wurde er hochrot im Gesicht. Mir ist es auf den Bauch geschlagen. Ich bin dann auf Toilette und dann bin ich zu ihm nach Hause gefahren, weil ich musste raus. Also ich habe gesagt, ich gehe jetzt nach Hause und versorge den Hund. Also bei ihm war der ja zu Hause, versorge den Hund. Und wenn ich wiederkomme, da muss es ordentlich ablaufen. Und wenn nicht, verlasse ich ganz die Feier. Und da hat er ja genügend Zeit, ne? Und dann bin ich dann zu ihm, dann habe ich den Hund versorgt. Und dann lag da sein altes Handy, was ja nicht entsperrt war. Und ganz ehrlich, ich habe, was ich da gesehen habe. Ich bin froh, ich habe auch also Fotos dann davon gemacht, weil ich das echt nicht geglaubt habe. Ich habe 1,5 Stunden da gesessen und alles durchwühlt. Ich habe da hat er mit einer Facebook-Frau, hat er extrem sexuell geschrieben. Alles in der Zeit, wo wir zusammen waren. Dann die nur wieder erneute Anfragen bei Prostituierten, was er gerne, ob die das und das und das anbieten. Noch nicht mal, was das kostet, sondern ob die diesen Service anbieten. Dann hat er mit einer anderen von Facebook auch so, also die war wohl sehr offen für sowas, aber die hat er dann gefragt, also den Chatverlauf, der war sehr lang, ob er, die machte Gangbang. So, und er wollte gerne dabei sein. Das war aber in einer viel weiteren Stadt. Und sie hat ihre Tochter dazu geholt. Und dann hat er gebettelt, ob er nicht auch die Tochter auch haben dürfte. Und sie hat ihn aber immer mit Schreiben, also ganz ehrlich, ich könnte kotzen heute. Der hat dann auch mal mit Schreiben, dass sie ihn so verpönt, ne? Ja, Jung, warte mal. Man kann zwar gerne hier mitlesen und Bilder gucken, aber wenn du eine Einladung kriegst, du bestimmt nicht. So hat sie das auch wirklich geschrieben. Und er hat immer wieder nachgebettelt und nachgebettelt und du bist so toll und alles, wo wir zusammen waren und ja, da war Schluss für mich aus, Feierabend. Ne? Es war nach dem dritten Mal, ne? Und trotzdem habe ich ihn dann beim vierten Mal noch genommen. Ich weiß nicht, man blendet das aus.
Wahnsinn, was er dir da alles angetan hat. Wenn du, Maria, an Menschen denkst, die vielleicht gerade noch in so einer Situation stecken, die solche Dinge womöglich ausblenden oder sich schönreden, das nicht wahrhaben wollen, was möchtest du diesen Menschen mitgeben?
Ich habe erstmal sehr viel gelernt. Also sie sollen wirklich auch erstmal schauen, erstmal auf ihr Bauchgefühl hören, sich Hilfe suchen, aber wirklich Personen wählen, denen sie vertrauen können, sich sehr viel Zeit lassen. Wenn sie sich getrennt haben, gilt eigentlich nur null Kontakt, also wirklich gar kein Kontakt. Jeder Kontakt bringt, sonst hätte ich von Anfang an null Kontakt gehabt. Dann wäre ich nur einmal mit ihnen zusammen gewesen. Also wirklich null Kontakt. Und wirklich sich wieder lieben. Sich nicht aufgeben. Sachen machen, die man gerne macht. Vielleicht auch einfach nur schlafen. Also, oder viel rausgehen in der Natur. Sich Gutes tun. Und ob man sich jetzt ein gutes, im Supermarkt selber ein Eis kauft oder einen guten Salatdressing, ist egal. Das, was man möchte. Aber das sind kleine Schritte, also ganz, ganz viele kleine Schritte muss man machen. Und selbst wenn man einen Rückschlag hat, ist das auch okay. Aber man muss wirklich an sich glauben. Wir haben nur dieses eine Leben, ne? Wir müssen an uns glauben. Ja, das ist ganz wichtig.
Dankeschön, Maria. Vielen, vielen Dank auch, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Ich danke auch.
Wir haben gerade die Geschichte von Maria gehört. Zwei Aspekte toxischer Beziehungen treten in ihrer Erzählung besonders deutlich hervor, die ich nun etwas näher beleuchten möchte. Zum einen die Instrumentalisierung von Sexualität und die damit verbundenen Grenzüberschreitungen. Zum anderen die körperlichen Übergriffe, die häufig als Spaß oder Neckerei getarnt werden und zum Teil sogar in der Öffentlichkeit stattfinden. Maria berichtet, dass ihr Partner bereits zu Beginn der Beziehung sehr früh und intensiv sexuelle Themen in die Kommunikation einbrachte, obwohl sie das nicht wollte. Sie setzte eine Grenze, doch das Thema kam immer wieder auf. Diese frühe Sexualisierung und das Übergehen ihrer Wünsche zeigen, wie Sexualität als Mittel genutzt wird, um Nähe herzustellen und gleichzeitig Macht auszuüben. Im weiteren Verlauf der Beziehung erfährt Maria, dass ihr Partner Kontakte zu anderen Frauen und zu Prostituierten pflegt. Sie findet entsprechende Nachrichten auf seinem Handy auch während ihrer Beziehung. Er spricht offen über andere Frauen, macht eindeutige Bemerkungen über deren Aussehen und konfrontiert Maria nach schönen gemeinsamen Abenden gezielt mit Geschichten über die Brüste von Handballspielerinnen. Solche Situationen bringen sie immer wieder in eine Position von Unsicherheit und Konkurrenz. Diese Form der Triangulation, also das bewusste Einbeziehen Dritter, dient dazu, Maria zu verunsichern, ihr Selbstwertgefühl zu schwächen und sie emotional an sich zu binden. Trotz aller Warnsignale und Verletzungen lässt sie sich immer wieder auf ihn ein und nimmt ihn sogar nach dem Auffinden der Nachrichten mit Prostituierten zurück. So entsteht aus einer anfangs romantisch wirkenden Beziehung eine emotionale Abhängigkeit, in der die Hoffnung auf Bestätigung und Liebe immer wieder über die eigenen Grenzen gestellt wird. Hinter diesem Verhalten steckt oft ein tiefes Bedürfnis nach Kontrolle und Selbstbestätigung auf Seiten des Partners, indem er Maria immer wieder das Gefühl gibt, nicht zu genügen oder jederzeit ersetzt werden zu können, verschafft er sich Macht über sie. Das Wissen, dass Maria um seine Aufmerksamkeit kämpft und sich anpasst, gibt ihm ein Gefühl von Überlegenheit. Gleichzeitig kompensiert er damit häufig eigene Unsicherheiten und eine innere Leere. Er sucht Bestätigung im Außen durch sexuelle Abenteuer und das Interesse mehrerer Frauen. Das gezielte Schaffen von Konkurrenz und Unsicherheit ist letztlich ein Versuch, das eigene fragile Selbstwertgefühl zu stabilisieren und sich selbst als begehrenswert zu erleben. Übrigens zum Thema Sexualität und Narzissmus bzw. Sexualität in toxischen Paarbeziehungen gibt es in Kürze eine Spezialfolge mit einer Sexualtherapeutin. Habt ihr Fragen dazu? Gibt es etwas, das ihr schon immer wissen wolltet oder einen Mythos, dem wir auf die Spur gehen sollten? Dann schreibt mir gerne per E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de oder auch eine DM über Instagram. Der zweite auffällige Aspekt sind die Grenzverletzungen und körperlichen Übergriffe, die Maria erlebt. Sie berichtet, dass ihr Partner sie wiederholt körperlich bedrängt und verletzt. Angefangen beim Kitzeln, über das schmerzhafte Zusammendrücken ihrer Handgelenke, das Ziehen an den Haaren und Ohren bis hin zum Kneifen ins Knie. Besonders typisch ist, dass all diese Übergriffe als Spaß verkauft werden, obwohl Maria klar sagt, dass sie das nicht möchte. Sie fühlt sich körperlich unterlegen und sie kann sich nicht wehren. Auch in der Öffentlichkeit kommt es zu Übergriffen, etwa als ihr Partner ihr im Restaurant beinahe den Daumen bricht. Maria beschreibt, wie sie sich nach solchen Vorfällen ausgelaugt und müde fühlt und Angst hat, was als nächstes passieren könnte. Und die Tatsache, dass diese Grenzverletzungen so subtil sind, dass sie von außen kaum als Gewalt erkannt werden, macht es für Maria noch schwieriger, sich zu wehren oder Unterstützung bekommen. Ihr Partner bagatellisiert sein Verhalten immer wieder, er spricht von Spaß und Neckereien, während Maria zunehmend an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifelt und sich selbst die Schuld gibt, wenn sie sich wehrt oder unwohl fühlt. Auch scheinbar harmlose oder eben als Spaß getarnte Handlungen können tiefgreifende Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Selbstachtung haben. Typisch für toxische Beziehungen ist, dass solche Grenzverletzungen mit psychischer Manipulation einhergehen. Die Betroffenen werden überzeugt, dass sie zu empfindlich sind oder eben keinen Spaß verstehen. Das führt zu einem schleichenden Prozess, in dem das eigene Selbstbild und das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung immer weiter untergraben werden. Zusammengefasst zeigen beide Aspekte, die sexualisierte Kontrolle und die subtilen, aber systematischen Grenzverletzungen, wie Macht und Kontrolle in toxischen Beziehungen ausgeübt werden. Sie dienen dazu, die Partnerin emotional und körperlich zu dominieren, ihr Selbstwertgefühl zu schwächen und sie in der Beziehung zu halten. Erkennst du dich hier wieder? Dann nimm bitte deine eigenen Gefühle und Grenzen ernst. Wenn du spürst, dass du dich in deiner Beziehung nicht mehr sicher oder respektiert fühlst, hol dir Unterstützung. Sprich mit Menschen, denen du vertraust oder suche dir professionelle Hilfe. Erinnere dich daran, Sexualität und körperliche Nähe sollten immer auf gegenseitigem Respekt und Einvernehmen beruhen. Sobald du merkst, dass deine Grenzen überschritten werden, ganz gleich wie subtil das auch sein mag, nimm dieses Warnsignal ernst und schütze dich. Du hast das Recht auf eine Beziehung, in der du dich sicher, gesehen und respektiert fühlst. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, dass diese Folge dich berührt hat und dir neue Perspektiven eröffnet. Die nächste Episode erscheint wie immer in 2 Wochen. Wenn dich diese Geschichte bewegt hat, lass gerne ein Like für diesen Podcast da und teile die Episode mit Menschen, die sie hören sollten. Je mehr Menschen über narzisstischen Missbrauch erfahren, desto schwerer wird es für die Täter, ihn im Verborgenen fortzuführen. Wenn du deine eigene Geschichte in diesem Podcast teilen möchtest, freue ich mich sehr über deine E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de. Deine Erzählung wird hier einen geschützten Raum finden. Wenn du mehr über meine Arbeit erfahren möchtest, dann findest du alles dazu auf meiner Webseite www.narzissmus-coach.de und dort kannst du dir über einen Link zu meinem Kalender auch deinen Termin zu einer kostenfreien, professionellen Ersteinschätzung deiner eigenen Situation buchen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Bis zur nächsten Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ganz herzliche Grüße, deine Jennifer.